Deutschlandfunk, Information und Musik.
Am heutigen Palmsonntag, da gedenken Christen des Einzugs Jesu nach Jerusalem. Es ist der Beginn der Karwoche. Der Einzug, dieser Einzug, ist ein Triumphzug über den bevorstehenden Tod und die Sünde. Er kündet von einem neuen Königreich. Und zugleich ist es eine Provokation der Herrschenden. Denn der sonderbare König, der kommt auf einem Esel daher. Der Kunst- und Kulturgeschichte, sie sind fasziniert davon und kennen zahllose Zeugnisse dieser Szene. Auch Malerei und Literatur begeistert der Esel weiterhin durch die Jahrhunderte. Die Literaturwissenschaftlerin Jutta Persohn hat ein kleines Buch zur Kulturgeschichte des Esels geschrieben. Mit ihr habe ich über dieses tragende Tier gesprochen, den stummen Zeugen, der ja schon an der Krippe dabei ist, also am Anfang und am Beginn des Endes. Frau Persohn, nicht mit einer Kutsche, gezogen von Pferden, glanzvoll, prunkvoll zieht da dieser Jesus ein, sondern so ziemlich das Gegenteil?
So ist es. Jesus wählt eben, und das ist das tatsächlich ursprünglich Revolutionäre auch am Christentum, Jesus wählt ein Nicht-Kriegstier. Also er reitet auf einem Esel in Jerusalem ein, was eben auch signalisieren soll, er braucht kein waffenstrotzendes Kriegstier wie etwa Alexander der Große. Das ist tatsächlich so gesetzt, dass das Pferd eben für diese Waffengewalt steht und der Esel natürlich für das Demütige und für das Schwache und für das Nichtkriegerische. Also insofern könnte man sagen, ist Jesus da im Bildprogramm des Christentums schon ganz früh eben auf Abrüstung umgestiegen. Also er nutzt ein Tier, das den Frieden verkörpert.
Lassen Sie uns noch eine Sekunde dabei bleiben, bevor wir uns von der christlichen Ikonografie entfernen, aber es ist sehr ergiebig. Wer wird im Alltag schon gerne ein Esel genannt? Der gilt dann als dümmlich oder als störrisch, vielleicht auch ein bisschen als duldsam, als schicksalsergeben. Warum sucht sich dieser Friedensfürst, der da nach Jerusalem einzieht, um seinem Tod entgegenzugehen, warum sucht er sich einen Esel aus? Ein langsames Tier, eines, das sich noch bedankt, wenn man es schlägt. Das ist doch alles kein Zufall.
Das ist natürlich kein Zufall. Es ist ja auch schon so prophezeit im Alten Testament. Also schon Zacharias spricht eben davon, dass der Friedensfürst, der künftige Friedensfürst, auf einem Esel reiten wird, dass er demütig sein wird. Und dass eben dieses ganze Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, er ist gerecht und hilft. Das sind eben alles schon Weissagungen des Alten Testaments, die dann im Neuen Testament umgesetzt werden. Und man kann eben sagen, dass alle Evangelien das so durchprozessieren, dass eben dass Jesus eben nicht der Kriegsgott ist, sondern der Friedliche, der Versöhnende und somit eben einer, der auch ein entsprechendes Tier sich aussucht. Und das ist perfekt gewählt.
Ja, aus dem Grund, weil das eben auch sehr störrisch sein kann, hat man seit dem Mittelalter versucht, die Pfarrer auf dem Esel in die Kirche einzureiten. Das hat dann oft nicht geklappt, weil die Biester stehen geblieben sind. Dann hat man sich entschlossen, das irgendwie aus Holz zu schnitzen. Frau Persohn, Ihrem Buch entnehme ich, Ihrem wunderschönen kleinen Buch in der Reihe Naturkunden, dass nicht nur die Christen Gefallen am Esel gefunden haben. Die Bildgeschichte ist voll davon, die Nazarener, Rembrandt. Wir finden von Giotto 1303, 5 viele Zeugnisse. Aber auch bei Shakespeare finden wir das im Sommernachtstraum. Mir schien ein Esel, hielt mein Herz gefangen. Also bis Cervantes. Das heißt, Kunst und auch Literaturgeschichte sind voll von Eselgeschichten. Aber die interessiert irgendwie noch was anderes am Esel. Was ist das?
Das ist richtig. Meine These wäre, dass der Esel eben eins der ambivalentesten Tiere überhaupt ist und dass er deshalb so ergiebig ist in den Künsten. Man muss sagen, dass das Christentum den Esel in einer ganz relevanten Weise umgeschrieben hat. Also eigentlich war das eine freundliche Übernahme aus der Antike. In der Antike war der Esel eben ein ganz mächtiges, potentes Tier, also auch ein im erotischen Sinne potentes Tier. Im Christentum wird er zu diesem demütigen Lastenträger. Und diese Gegensätze sind eben beide immer drin beim Esel. Und so kann dann zum Beispiel es gibt unendlich viele Beispiele. Shakespeare kann eben dieses Metamorphosepotenzial nutzen, was im Esel steckt, also die Verwandlungskraft. Und immer schimmert eben dieses.
Nennen Sie es mal beim Namen. Er ist der geile Bock.
So ist es. Der Esel ist eben auch der geile Bock. Das lässt sich wunderbar durchspielen. Also es gibt unendlich in der Antike, eben gibt es den goldenen Esel von Apuleius. Das ist eben einer, der dann auch mit einer gönnerhaften zu vielen Dame schläft zum Beispiel. Und das sind natürlich Dinge, die im Christentum wiederum höchst verpönt waren. Aber es war eben nie so ganz wegzuradieren. Und deshalb ist der Esel immer so ein Kulttier auch in vielerlei Hinsicht geblieben. Also man könnte da unendlich weitermachen mit den Beispielen. Es gibt großartige Eselgeschichten, auch im zum Beispiel im 17., 18. Jahrhundert.
Ja, das ist wichtig. Genau. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil da jetzt etwas hinzukommt, was, glaube ich, für unsere Wahrnehmung wichtig ist. Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche. Mir fallen spontan Kupferstiche ein. Ich sehe Friedrich Schiller mit überschlagenen Beinen und langer Pfeife auf einem Esel sitzen. Ich sehe Bilder von Tischbein, dem berühmten Goethe-Porträtisten. Wie kommt es, oder denken wir auch an Füssli, den Katastrophenmaler, der sozusagen auch das Dämonische aus den Shakespeare-Geschichten gemalt hat. Aber wie kommt es, dass gerade das empfindsame 18. Jahrhundert sich dieses Tieres plötzlich so annimmt?
Also da wäre Tischbein ein wunderbares Stichwort. Tischbein, eben der Maler, der Goethe in der Campagna gemalt hat, der war auch ein richtiger Eselfan. Der hat sogar eine Eselsgeschichte geschrieben, die leider niemand veröffentlichen wollte, zusammen mit Henriette Hermes. Gleichzeitig hat er diese Eselsgeschichte bebildert mit ganz wunderbaren, schrulligen Eselsbildern. In seiner Geschichte gibt es einen Helden namens Schwachmaticus, der eben auch durch die Campagna reitet, wie er selbst mit Goethe zusammen, 10 Jahre früher.
Ist das die Begeisterung für den geistig etwas Beengten? Kann das sein? Weil, also ich meine, wer wird schon gern Esel genannt, aber noch weniger möchte man ja Schwachmaticus genannt werden.
Das ist richtig. Im 18. Jahrhundert gibt es dieses große Interesse für ein Konzept namens Blödigkeit, oder es gibt gleichzeitig auch diesen Versuch, den Adel abzuwehren, also die Verstellungskunst des Adels abzuwehren, indem man diesem Programm so eine authentische Aufrichtigkeit gegenübersetzt. Also der Bürger des 18. Jahrhunderts ist eben aufrichtig. Er bemüht sich darum, sich nicht wie der Adlige in windigen Verstellungskünsten zu ergehen. Und das sind eben so die, sagen wir mal, die philosophischen Programme, die dahinter stehen. Der Esel hat dadurch ein bisschen auch Konjunktur, wäre meine These, weil er einfach ein Tier ist, das mit dieser vermeintlichen Dummheit dann punkten kann. Auch da gibt wieder alles ins Gegenteil. Also dieses aus der Antike überlieferte Klischee, dass der Esel dumm sei, das gereicht ihm immer wieder auch zum Vorteil oder zum Glück. Also es gibt in der Philosophie unendlich viele Eselslobe und Eselselogen, weil man das damit immer drehen kann. Also das, was vermeintlich dumm ist, ist dann letztlich wieder klug. Und eben gerade in diesem Affekt, in dieser Aggression gegen den Adel oder in diesem bürgerlichen Bemühen, sich vom Adel abzugrenzen, hat dann diese Aufrichtigkeit, diese Authentizität Konjunktur, und das wiederum kann sich der Esel zunutze machen.
Er hat lange Ohren und er ist beileibe kein Schönling. Er kann seine Ohren auch noch asymmetrisch drehen und das wirkt dann doch auch komisch, ja letztlich sogar auch ein bisschen idiotisch. Würden Sie mitgehen, es steckt auch eine kleine Begeisterung oder Umdeutung des Idioten darin? Also wir machen einen Parforce-Ritt durch die Bild- und Ideengeschichte gerade. Wir haben mit dem Christentum angefangen, das ja auch intime Beziehungen zu den geistig Minderbemittelten hält. Ja? Also eine Umwertung, eine Aufwertung sozusagen des Laien, des Idioten, der ja bis ins 18. Jahrhundert nicht dämlich war, sondern nur einfach ein Sonderling, einer, der außerhalb stand.
Das ist völlig richtig. Also man kann, genau wie Sie sagen, an dieser Umkehrung des Idioten auch sehen, wie das sich wieder mit dem Esel verbindet, weil es eben zeigt, dass die sozusagen dieses christliche Interesse dann auch wieder den Sonderling durchaus aufzuwerten oder zu schützen, dass das wieder dem Esel in die Karten spielt. Und man hat da wiederum die Möglichkeit, diese Linien zusammenzubringen. noch die antike Verachtung des Idioten, die wird eben in dem Mitleidsprogramm wieder eingeholt sozusagen. Und was da auch noch dazu kommt, das hatten Sie schon angedeutet, dieses klassische Bildprogramm, was sich ja wiederum auf die Antike zurückbezieht, also so der goldene Schnitt, die idealen Formen, die Symmetrien, das sind alles Modelle, die so anarchisch vom Esel aufgelöst werden. Der ist eben auch ein heimlicher Anarchist. Er hat eine hängende Unterlippe und er kann diese Ohren asymmetrisch bewegen und in der Asymmetrie steckt eben auch die Groteske und steckt die Komik und darin steckt eben auch dieses Anarchopotenzial, die gesetzten, edlen, klaren Formen durcheinander zu bringen, würde ich behaupten.
Frau Persson, ich würde zum Ende unseres Gesprächs gerne noch einen Aspekt stark machen wollen. Wir haben über den stummen Zeugen gesprochen, der sich in sein Schicksal fügt, der als Stillsteher sozusagen dabei ist, wenn Jesus Christus seinen letzten Stunden entgegengeht. Wir haben über den dummen Zeugen gesprochen, über den Idioten, der vielleicht ein heimlicher Revoluzer, Anarchist ist, haben Sie gesagt. Ich würde den Zeitzeugen gerne zum Schluss nochmal stark machen. Es gibt ja so therapeutisches Wandern inzwischen, Eselwandern. Ich habe neulich in der Süddeutschen Zeitung mal sowas gelesen, wie jemand aus Trauer oder was auch immer sich auf einen langen Weg macht und das mit einem Esel tut, weil der nämlich uns ein anderes Zeitregiment aufzwingt. Ein anderes Tempo, eine andere Aufmerksamkeit, eine andere Zeit. Steht ja quasi, wir reden am Palmsonntag darüber, auch für eine andere Zeiterfahrung?
Unbedingt. Der Esel ist nicht nur ein Friedensfürst, er ist heutzutage auch ein Entschleuniger. Also er gibt dieser Langsamkeit und auch dieser Passivität ein neues Gewicht. Passivität war früher auch eher schlecht angesehen. Er hält mit dem Esel durchaus Kredite. Also eben dieses Nichthandeln wird positiver gesetzt. Und gerade das Eselwandern, das therapeutische Tier, Sie haben das angesprochen, ist ja sehr populär. Und man könnte da halt auch wieder sagen, eigentlich ist der Esel das perfekte Tier der Achtsamkeit. Also Achtsamkeit ist ja das Stichwort, was jetzt da en vogue ist. Kein Tier kann das besser eben in Langsamkeit umsetzen als der Esel.
Sagt die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Jutta Persson über den dummen Zeugen, den stummen Zeugen, den Zeitzeugen.